Ja, mündige Patienten sind gewünscht. Patienten, die, ich formuliere das jetzt extra salopp, lästig sind, sind etwas anderes. Das heißt, mündig und lästig sind zwei verschiedene Dinge. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen.
Liebe, so steht es auf kitschigen Wandkalendern, wird größer, wenn man sie teilt. Bei Schmerzen, Wut und Hilflosigkeit ist es genau umgekehrt. Daher gibt es Kurvenkratzer, daher gibt es unseren Podcast Let's Talk About Krebs, Baby. Ein fröhliches Hello, hello, ihr Lieben da draußen. Ganz wundervoll, dass du heute zu uns gefunden hast. In unserer neuen Folge von Let's Talk About Krebs, Baby, sprechen wir heute über das Thema Shared Decision. Die Shared Decision, ein englischer Begriff, heißt auf Deutsch die partizipative Entscheidungsfindung. Das heißt, Ärztinnen und Ärzte bzw. ihre Patientinnen und Patienten finden gemeinsam eine Entscheidung bezüglich Therapie. Die Shared Decision heißt auf Deutsch die partizipative Entscheidungsfindung. Einer der Kernpunkte von mündigen Patientinnen. Indem Therapieentscheidungen gemeinsam getroffen werden, kann die Shared Decision erfolgen. Ich habe heute die Freude, einen ganz wundervollen Gesprächspartner begrüßen zu dürfen, nämlich Ansgar Weltermann. Ansgar ist in Österreich tatsächlich bekannt, dir eilt dein Ruf voraus, aber vielleicht magst du dich selber mal ganz kurz vorstellen. Wer bist du und was machst du?
Ja, vielen Dank, Martina. Mein Name ist Ansgar Weltermann. Ich bin Hämatologe und Onkologe, also Facharzt für Innere Medizin mit dem Spezialgebiet Behandlung von Blutkrebs und soliden Tumorerkrankungen. Ich habe lang am AKH Wien gearbeitet, dort meine Ausbildung gemacht und bin 2009 nach Linz gewechselt, damals ins Krankenhaus der Elisabethinen. War dort der Primar der Abteilung für Hämatologie und Stammzelltransplantation und Onkologie. Habe dann, als es eine Fusion gab mit den Spitälern der damaligen GESPAC, der Gesundheitsholding, heutzutage in Oberösterreich, habe ich das Tumorzentrum GESPAC Elisabethinen mitentwickelt und leiten dürfen. Und das Ganze ist gewachsen. Ich bin jetzt Leiter des Tumorzentrums Oberösterreich, gleichzeitig auch Leiter des Zentrums für Tumorerkrankungen am Ordensklinikum Linz.
In deinem Fall kann man ja wirklich nicht nur von einem Beruf sprechen, von einer Berufung, würde ich jetzt einmal sagen, so engagiert wie du bist. Wie hat es dich in diese Berufung verschlagen?
Es ist schon ein bisschen Zufall, muss man natürlich sagen. Dinge entwickeln sich, man trifft auf ein Umfeld, was vielleicht bereit ist, bestimmte Entwicklungen zu gehen. Ich habe nie damit gerechnet, dass ich mal Abteilungsleiter werde. Da war ich in Malaysia, da hat mich sozusagen ein Nephrologe angerufen, der damals beim Krankenhaus der Elisabethinen war und hat gesagt, Ansgar, da wird eine Stelle frei für einen Abteilungsleiter, willst du dich nicht bewerben? Habe ich damals nicht dran gedacht, habe das dann aber gemacht und bin das dann wirklich geworden, hätte nie damit gerechnet. Und als Abteilungsleiter hat man einen sehr großen Spielraum zu gestalten. Und das war immer das, was mich bewegt hat, Dinge zu tun, Dinge zu verändern im Sinne von nutze deine Zeit. Und damals hat sich dann diese Chance aufgetan, sich mit den anderen Spitälern zu vernetzen. Und das ist etwas, ja, was mir irgendwie liegt, Leute zusammenzuholen und miteinander etwas zu entwickeln. Und daraus hat sich in Wirklichkeit dann meine jetzige Tätigkeit ergeben. Ich bin ein Vernetzer in dem Sinne in der Onkologie in Oberösterreich.
Wir spüren das auch als jetzt patientinnenseitig. Du treibst da sehr viele Themen voran, die wir uns alle wünschen. Dafür danke dir jetzt einmal ganz hochoffiziell. Wir beide unterhalten uns heute über die Shared Decision oder Shared Decision Making, das heißt über gemeinsames Gespräch, was Entscheidungen anbelangt in der Therapiefindung. Vielleicht magst du mal erzählen, was ist denn eine Shared Decision, was ist also Shared Decision Making und welche Ziele verfolgt das?
Ja, das tue ich sehr gerne. Shared Decision aus meiner Sicht heraus bedeutet, dass ich den Patienten in dem Gespräch so weit kompetent mache, dass er gemeinsam mit mir eine Entscheidung, eine medizinische, eine soziale, eine wie auch immer welche Entscheidung anstehen, fällen kann, er selber fällen kann, aber er auch natürlich den Weg gemeinsam mit seinem Arzt oder Ärztin, wie auch immer, sucht, eine gute Entscheidung zu finden für seine Situation. Das ist für einen älteren Patienten etwas anderes als für einen jüngeren. Und selbst für, sagen wir, zwei junge Patienten kann das sehr unterschiedlich sein. Krebserkrankungen sind natürlich, da geht es oft um existenzielle Entscheidungen, das wissen wir alle. Und da macht es sehr, sehr viel Sinn, diese Entscheidungen den Patienten kompetent zu machen. Das hat viele Vorteile, wie wir nachher noch vielleicht diskutieren werden. Patienten sind, wenn sie eine persönliche Entscheidung gefällt haben, können auch leichter zu der Entscheidung stehen und können eventuell auch Nebenwirkungen einer Therapie besser sozusagen mittragen, weil sie selber das gewusst haben, dass das kommen wird und dadurch, weil sie selber die Entscheidung gefällt haben, diese sogenannte Adhärenz, das heißt, das Dabeibleiben bei der Therapie, damit man den möglichst größten Benefit hat, das können die dann besser zum Beispiel durchtragen. Also für mich ist Shared Decision eine Form von Aufklärungsgespräch über die Konsequenzen einer Maßnahme oder das Unterlassen einer Maßnahme. Es ist das Darstellen von Alternativen. Im Sinne dessen, dass der Patient selber in der Lage ist, für sich ein Gefühl zu entwickeln, was bedeutet das, ohne dass er deswegen ein Fachexperte ist.
Ja.
Aber er wird zu einem Fachexperten gemacht für seine spezielle Situation.
Mhm.
Und zwar in einer Form so, dass der Arzt seine persönliche Meinung rausnimmt. Wir alle haben ja auch eine Vorstellung davon, wo ist die Grenze, wo man behandeln sollte oder was würde ich in der Situation tun. Aber es geht ja nicht um uns, es geht ja um das, dass der Patient für sich die Entscheidung fällt. Und für mich ist Shared Decision ganz stark, der Arzt vermittelt dem Patienten Wissen, damit er selber dann in der Lage ist, für sich eine Entscheidung zu fällen auf Basis dieser Informationen, die nicht unbedingt mit der des Arztes auch übereinstimmt, sondern der Arzt hätte vielleicht für sich eine andere Entscheidung gefällt. Und das ist für mich Shared Decision. Also einen gemeinsamen Weg suchen, der aber ganz stark vom Patienten aus sozusagen letztlich entschieden werden kann. So gut er das kann. Patienten sind sehr unterschiedlich.
Wenn wir mal ganz kurz in die Praxis gehen, ich bin Patientin, ich komme ins Krankenhaus, ich werde diagnostiziert, theoretisch fängt die Shared Decision dann an. Aber eigentlich kann ich ja noch nicht mitentscheiden, weil ich weiß ja außer das Wort Krebs nicht wahnsinnig viel über Krebs.
Das ist korrekt, du hast völlig recht. Wir erleben immer wieder, dass Patienten, wenn sie mit ihrer Krebserkrankung schon, sage ich jetzt mal, Erfahrung gesammelt haben, die nicht immer positiv ist, wie wir alle wissen, die aber auch gut sein kann, unterschiedlich, dass ich im Laufe der Jahre kompetenter werde, mit meiner Erkrankung sozusagen umzugehen. Und ich vieles vielleicht am Anfang anders entschieden hätte oder anders gemacht hätte, wenn ich das da schon gewusst hätte. Ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, dass ganz am Anfang sich Patienten sehr, sehr bewusst auch hinsetzen, lesen, nachlesen, sich informieren, Eigenverantwortung für sich übernehmen und nicht nur das hören, was der Arzt, die Ärztin sozusagen sagt. Das finde ich etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das ist die Basis überhaupt. Ich kann nur mitreden, wenn ich mich kompetent mache, wenn ich etwas weiß, wenn ich nachfrage. Und natürlich hat dort der Arzt eine Bringschuld, aber es hat auch der Patient in gewisser Weise eine Hohlschuld, sich diese Informationen sozusagen zu holen. Ist schwierig, wir wissen Internet, das sind alles ganz schwierige Dinge. Aber ich denke, da müssen wir auch gemeinsam dran arbeiten und auch den Patienten gute und auch den Angehörigen gute Informationen sozusagen mitgeben. Wo findet man die? Wo kann man lesen? Wo kann man sich informieren? Und das ist für mich die Ausgangsbasis, das Wissen. So, du sagst ganz am Anfang, ich kriege die Diagnose Krebs. Der Arzt sagt, sie haben, weiß nicht, Eierstockkrebs, sie haben Prostatakrebs, Lungenkrebs, was auch immer. Und dann ist natürlich erstmal passiert in dem Gespräch, dass der Patient natürlich, das ist schon per se zu viel. Es ist ja auch das, was den Patienten erwartet, sehr unterschiedlich. Das wissen wir ja alle. Es ist ja eine völlig unterschiedliche Situation, in welchem Tumorstadium ich bin, welche spezielle Histologie, also welche Gewebsuntersuchung und welche Gewebemorphologie sozusagen da vorliegt. Und das hat ja alles Einfluss auf die Therapie. Für mich ist wichtig zu verstehen, also dass der Patient versteht, dass es nicht in einem Gespräch alles sozusagen Informationen gegeben werden muss, sondern dass Dinge auch ein Stück Zeit haben. Krebs ist kein akuter Notfall wie ein Herzinfarkt. Krebs hat in meisten Fällen ein Stückchen Zeit. Und diese Zeit, die auch einzufordern, ein Stückchen von Patientenseite aus, finde ich etwas extrem Wichtiges.
Wie angenehm ist es für euch in diesen Gesprächen? Weil gemessen an der Tatsache, dass diese Gespräche logischerweise nie angenehm sind.
Nein, das ist kein angenehmes Gespräch. Auf der anderen Seite ist es ja nicht etwas, wo wir letztlich Auslöser oder schuld sind, sondern es geht ja darum, sozusagen dann Wege zu finden, gute Wege für den Patienten zu finden. Und wenn man am Ende eines solchen Gespräches das Gefühl hat, der Patient kann seine Erkrankung, hat sie mal aufgenommen, dass sie da ist und beginnt zu denken, wie gehe ich damit um, dann hat man viel erreicht. Und wenn er rausgeht und nicht, sage ich jetzt mal, völlig demotiviert ist, sondern eher sozusagen sagt, okay, ich nehme all meine Kraft zusammen und versuche, meinen Weg zu finden. Und wenn man dann sieht im Laufe der nächsten Gespräche, dass das und Kontakte, dass das passiert, das ist auch etwas, schön, muss ich sagen, Schönes. Ja, das muss man ehrlich sagen. Ich kann jetzt nicht dafür, dass der Einzelne Krebs hat oder nicht Krebs hat. Aber es ist etwas, wo ich das Gefühl habe, wenn man Patienten gut begleitet, dann ist das auch ganz viel Erfüllung für einen selber.
Ja, sehr. Wie viel Zeit ist in einem Klinikalltag da, weil in der Praxis habt ihr ja tatsächlich pro Person ja wirklich sehr, sehr wenig Zeit. Wie kann man sich die nehmen oder wie kann man sich die rausschneiden? Und vielleicht magst du da ein Gefühl dafür geben, wie viel Zeit ihr als Vorgabe habt, wie viel ihr euch nehmen dürft.
Ja, das ist eine gute Frage. Also in Wirklichkeit gibt es keine Vorgaben, sondern das liegt natürlich an einem selber und das liegt natürlich auch an der Abteilung, wie sie organisiert ist. Mhm. Das heißt, es gibt Abteilungen, die sind sehr strukturiert organisiert und haben tatsächlich, sag ich jetzt mal, 30 Minuten Zeit für ein Erstgespräch und 30 Minuten Information ist ja schon sehr, sehr viel. Das kann man ja gar nicht alles verarbeiten. Das heißt, das Erstgespräch muss ja vielleicht gar nicht so lange sein. Sonst geht ja darum, wirklich im Verlauf wieder mal die Zeit zu haben. Mhm. Man kann solche Gespräche bewusst ans Ende des Ambulanztages zum Beispiel legen. Mhm. Oftmals sind aber auch Patienten stationär. Da tut man sich ein bisschen leichter, den Raum zu geben, den es sozusagen braucht. Mhm. Wichtig ist das Setup, in dem man das macht. Und du hast schon richtig gesagt, es ist immer sinnvoll, dass ein Angehöriger dabei ist oder eine Vertrauensperson dabei ist. Das ist etwas ganz, ganz, finde ich, Elementares. Und vielleicht nicht nur der Arzt, sondern auch vielleicht von der Pflege oder die Psycho-Onkologin sozusagen oder Onkologe, die dabei sind, ist vielleicht auch ein Vorteil, dass man es nicht alleine macht, sondern dass es mehr Leute sozusagen dabei sind. Mhm. Gehen nachher noch ein bisschen auf Techniken ein, die sozusagen Ärzte anwenden können, damit sie sich vergewissern, dass das verstanden wird, was man sagt. Aber das ist so, ja, Kommunikation ist ein schwieriges Thema und hat bei dem Begriff Shared Decision sicherlich eine ganz besondere Bedeutung. Aber das Setup, in dem ich das vermittle und du sagst, wie viel Zeit hat man, würde ich mal sagen, dass die meisten Ärzte sich für so ein Gespräch etwa 30 Minuten Zeit nehmen. Mhm. Aber ich erlebe und höre auch sehr unterschiedliche Dinge. Aber ich finde, 30 Minuten ist ein absolutes Minimum.
Ja, jetzt geht's ja dann weiter. Man kommt dann von einer Erstdiagnose in einen Patientinnenalltag und auch dort finden ja ganz viele Entscheidungen dann in Wahrheit statt. Dort wird's dann aber ein bisschen sportlicher. Also jetzt, was den Zeitfaktor anbelangt. Von unserer Seite bereiten wir ja da ganze Checklisten vor für Patientinnen und Patienten da draußen, damit sie einfach vorbereitet in diese Gespräche gehen. Magst du mal sagen, aus deiner Sicht, wie relevant ist denn das, dass Patientinnen und Patienten vorbereitet zu dir kommen?
Also ich halte es für ganz wesentlich, dass Patienten im Laufe der Zeit immer sich bewusster werden, was sie im Rahmen eines Gespräches wissen wollen. Mhm. Wir erleben ja ganz oft, dass der Patient ins Zimmer reinkommt, ins Arztgespräch, ins Ambulanzzimmer oder auch auf der Station und der Arzt seine Botschaften loswerden will und der Patient in Wirklichkeit gar keine Möglichkeit hat, sozusagen seine Anliegen sozusagen vorzubringen. Und da finde ich es auch immer ganz wichtig, dass dann der Patient mal sagt, ja, ist jetzt gut, lieber Herr Doktor, dass Sie mir das alles gesagt haben, aber jetzt möchte ich mal meine Dinge sagen, die mir wichtig sind oder meine Fragen. Mutig, aber den Mut muss man haben. Ich glaube, das darf man heutzutage auch haben. Ja. Ich glaube auch, dass die meisten Ärzte dann, ich kann jetzt nicht für jeden Arzt sprechen, aber ich denke, dass viele Ärzte, wenn jemand das sagt, dann auch verstehen, hups, jetzt habe ich zwar meine Botschaften losgeworden, aber was der Patient gewollt hat, darauf muss ich jetzt auch mal eingehen. Mhm. Also diesen Mut, finde ich, sollten auch Patienten haben. Umgekehrt wie Ärzte auch Kommunikationskultur einer sogenannten patientenzentrierten Gesprächskultur sozusagen entwickeln. Mhm. Da sind wir nicht gut drin im Durchschnitt. Ich glaube, wir könnten da deutlich, deutlich besser werden im Durchschnitt. ist so gewachsen. Das ist eine Kultur, die jetzt entsteht im Laufe der Zeit. Kann ich nachher noch ein bisschen zu erzählen. Das kommt, das sind Dinge, die besser werden im Laufe der Zeit, was sich sicherlich auch schon gebessert hat, aber was sicherlich noch ausbaufähig ist. Ärzte haben ja oft das Gefühl, dass sozusagen, wenn man Patienten zuhört und ihre Fragen beantwortet, dass das alles zu lange dauert. Aber man weiß ja inzwischen, dass patientenzentrierte Gespräche sozusagen besser sind. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, und das kann auch der Patient fragen, wie viel Zeit haben Sie denn heute für mich? Da kann auch der Patient dann sehr klar sagen, okay, wenn ich jetzt nur 15 Minuten Zeit habe, Herr Doktor, dann sind für mich diese drei Fragen besonders wichtig. Die möchte ich jetzt mal in den Raum stellen, weil die möchte ich gerne, dass Sie mir die beantworten. Dann ist es sicherlich wichtig, weil du das gefragt hast, vorbereitet in das Gespräch gehen. Das heißt, man muss jetzt nicht eine Liste, wenn man 20 Fragen hat, hat man 20 Fragen. Aber wenn man sich vorher mal vorbereitet, bleiben drei Kernfragen wahrscheinlich übrig, die in dem Moment relevant für mich als Patient sind. Und die dann beantwortet zu bekommen und hinauszugehen dann aus dem Gespräch und zu wissen, ja, jetzt habe ich das beantwortet zu bekommen, macht ganz viel positives Gefühl für Patienten, für einen selber. Das kennt man ja, egal aus welcher Situation heraus. Ja,
schafft deswegen Sicherheit.
Schafft Sicherheit, genau. Und deswegen kann ich wirklich an dieser Stelle wirklich Patienten ermuntern, ganz am Anfang des Arztgespräches zu sagen, wenn der Arzt sagt, wie geht es Ihnen, weil das wird er immer fragen, dann würde ich an dieser Stelle sagen, ja, mir geht's gut, aber ich habe drei Fragen, die ich gerne heute beantwortet haben möchte. Dann hat man nicht den Arzt unterbrochen, hat man nicht irgendwie, sondern hat kundgetan, dass man drei Fragen hat, die man gerne, oder drei Themen, die man gerne besprechen möchte. Und dann bringt man die drei Themen, und ich kenne dann kaum einen Arzt, der letztlich nicht darauf eingeht.
Ja, toller Tipp. Vielen Dank. Ich muss ehrlich unsere eigenen Checklisten anschauen, ob wir diesen Zeitfaktor bedacht haben. Allerdings, und das muss ich auch sagen, spart man ja auch Zeit, wenn man vorbereitet in ein Gespräch geht von Patientinnenseite her. Das heißt, man hat wiederum mehr Platz für die eigenen Fragen. Sind denn mündige Patientinnen gewünscht? Frage jetzt einmal provokant.
Na, kann man, also in meinen Augen ja. Also ich kann jetzt wiederum nicht für alle Ärzte und Ärztinnen sprechen. Ja. Ich sage immer, wenn ich ins Spital komme, erlebe ich oft, dass Patienten das Hirn ausschalten. Und das ist ein Riesenfehler. Okay. Nicht nur, weil Betriebe wie auch Krankenhäuser Fehler machen. Das kennen wir, egal ob unsere Autowerkstatt oder was auch immer. Aber wenn ich als Patient mitdenke, dann kann man gemeinsam Fehler vermeiden. Und darum geht's ja auch. Und insofern denke ich, ja, mündige Patienten sind gewünscht, weil sie dazu beitragen, dass letztlich Behandlung besser ist.
Ja.
Und auch hier wieder deswegen ermuntern, mündig zu sein, Fragen zu stellen. Ich verstehe etwas nicht, können Sie mir das nochmal sagen? Das sind ganz wichtige Dinge. Ja. Ich glaube, ja, mündige Patienten sind gewünscht. Patienten, die, ich formuliere das jetzt extra salopp, lästig sind, sind etwas anderes. Das heißt, mündig und lästig sind zwei verschiedene Dinge. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen.
Also das muss man einfach mal ganz offen formulieren. Wir Patientinnen können aufgrund dessen, dass wir Mündigkeit haben, uns vorbereiten etc., Therapiequalität verbessern logischerweise.
Definitiv.
Aber auch Lebensqualität, behaupte ich jetzt einmal. Es gibt ja die Aussage, mündige Patientinnen leben länger. Wie kommt denn das zustande?
Ja, ich glaube, dass das stimmt. Natürlich sind mündige Patienten reflektierte Patienten. Und wenn ich bewusst eine Entscheidung für mich fälle und nicht jemand anders fällt sie für mich, bin ich eher bereit, bestimmte Dinge in Kauf zu nehmen. Und das wissen wir, dieses Patient Empowerment, also den Patienten befähigen, selber sozusagen Entscheidungen zu fällen, selber für sich zu stehen. Das weiß man, da gibt es Evidenz dafür aus diesen sogenannten Patient Reported Outcome. Das heißt, wo man den Patienten Fragen im Vorfeld stellt und dann aber auch eine Anleitung zur Verfügung stellt. Ich sage jetzt mal, wenn ich Fragen zu Fatigue, diesem Müdigkeitserschöpfungssyndrom stelle und der Patient selber erkennt, da habe ich ein Problem, dann erkennt er das sehr frühzeitig. Wenn ich ihm jetzt Hilfestellung gebe, dann wird diese Problematik erst gar nicht so schlimm. Der Arzt selber erkennt die Problematik häufig erst, wenn die Fatigue viel stärker da ist und es viel schwieriger zu behandeln ist. Ja. Und das löst natürlich wiederum eine Kette von Dingen sozusagen aus, die letztlich die Behandlung, wo die Behandlungsqualität nicht so gut ist. Und deswegen glaube ich, dass mündige Patienten einen besseren Outcome haben und besser durch Therapien durchkommen, weil Dinge früher angesprochen werden, weil sie selber frühzeitig Maßnahmen setzen, um gegen eine Nebenwirkung etwas zu tun beispielsweise. Ja. Aber auch vielleicht die Entscheidung, eine Therapie nicht zu wollen. Also auch das gehört natürlich dazu.
Ich habe jetzt gerade unlängst ein Gespräch mit der Martina Spalt, Cancer Care Nurse, gehabt. Und da kam es auch ganz klar vor, dass sie natürlich sehr stark beteiligt sind in diesem Shared Decision Making Prozess, weil sie einfach sehr viel auch nachfassen, weil sie manchmal einfach auch öfter Zeit haben oder Fragen erst bei ihnen wirklich aufschlagen. Wie relevant siehst du denn die Pflege in diesem Kontext?
Ja, also definitiv hat die Pflege dort einen hohen Stellenwert. Deswegen habe ich auch eben gesagt, ich finde es gut, wenn die Zeit dafür da ist, dass eine Pflegefachkraft beim Erstaufklärungsgespräch dabei ist. Das ist in bestimmten Bereichen schon standardisiert, wie beim Brustkrebs, wo es die Breast Care Nurse gibt, also eine spezialisierte Pflegefachkraft auf Brustkrebs. Da ist so etwas Standard. Aber bei vielen anderen Krebserkrankungen ist das leider nicht der Fall. Mhm. Es gibt an vielen Spitälern Initiativen, es gibt verstärkte Ausbildungsinitiativen von der Pflege aus in die Onkologie hinein, dass auch die Pflege bei diesen Gesprächen und auch wie kläre ich auf und wie führe ich sozusagen Fachgespräche, Pflegefachgespräche, das nimmt alles zu. Mhm. Also die Pflege ist sicherlich ganz, ganz wichtig. Wir erleben aber gerade, und das ist gerade in den letzten 1,5 Monaten ganz massiv, hat das zugenommen, den wirklichen Pflegenotstand in Österreich. Ja. Und der wird es sehr, sehr schwer machen, dass Zeit übrig bleibt, dass das, was wir, und zwar nicht nur Patienten, sondern genauso Ärzte sich wünschen, dass Pflege in diesen Prozess involviert werden, dass das tatsächlich stattfindet. Das wird richtig schwer werden.
Ja, also wir sprechen ja von unserem Einzugsgebiet her tatsächlich mit der Dachregion, weil da wir digital sind, ist die Sprache quasi bei uns die Grenze. In Deutschland ist ja das schon ein Tick früher passiert als bei uns, dieser Pflegenotstand. Also das mag man tatsächlich in der Behandlungsqualität merken. Also das kriegen wir zumindest mal unabhängig davon, dass man in jeder Zeitung lesen kann, wie schlimm das ist. Mhm. Aber lass uns einmal auf die Therapieentscheidungen gehen, weil da gibt es jetzt ja Schlagworte wie ein Tumorboard, wo man eventuell teilnehmen könnte oder nicht. Was macht da Sinn? Wie tief sollen Patientinnen und Patienten in so einer Therapieentscheidung mit Einfluss nehmen dürfen, mit informiert sein dürfen? Was sollen sie denn alles wissen, was nicht?
Also prinzipiell ist es mal so, dass der Patient das Recht hat, in all seine Unterlagen Einblick zu haben. Das heißt, er kann in jedes Dokument, sei es eine Computertomographiebefund, sei es ein Tumorboard-Beschluss, wo sozusagen drinsteht, wer hat daran teilgenommen, in alle Dokumente kann er Einsicht haben. Ich beginne mal vielleicht mit der Diagnostik. Die Diagnostik, das wissen wir, ist selber schon sehr, sehr komplex geworden. Mhm. Es ist so, dass wenn ich einem Hausarzt die Befunde eines Krebspatienten geben würde, mit den molekularen Befunden, mit all dem, ein Hausarzt könnte keinen Therapievorschlag für einen Patienten erarbeiten. Der könnte noch nicht einmal mehr sagen, ob die Prognose eines Patienten mit dieser Erkrankung gut oder schlecht ist. Ja. So komplex ist das geworden. Das bedeutet, für Patienten ist es definitiv so, natürlich gibt es wenige Ausnahmen, die wirklich in der Lage sind, sich das anzueignen, das Wissen darum und letztlich kompetent sind in ihrer persönlichen Krankengeschichte wie ein Arzt, sag ich mal, wie ein Spezialist. Ja. Aber das muss man ehrlicherweise sagen, ist sehr, sehr schwer. Es ist auch die Frage, wie viel das dann bringt, muss man auch ehrlich sagen. Aber definitiv soll der Patient durch den Vermittler, in dem Falle Arzt, in die Lage versetzt werden, seine Erkrankung so gut wie möglich zu verstehen. Das heißt, ich finde schon, dass der Arzt dem Patienten die Befunde erklären muss. Was bedeutet das Blutbild? Warum ist das jetzt eine Leukämie? Woran kann ich das erkennen? Wo sitzt die Leukämie? Wo kommt das her? Also all diese Fragen, die kommen, ist das vererbbar? All die Dinge, die kann man ja in als Nicht-Experte hat man keine Chance, sich das zu erarbeiten. Mhm. Aber ich finde, in einem sehr guten Vertrauensverhältnis kann sozusagen der Arzt diesen Übersetzer der Befunde dessen, was dort gemacht worden ist, sozusagen diese Rolle übernehmen und kann dem Patienten diese Dinge vermitteln. Tumorboard ist ein Gremium, da kommen Experten von verschiedenen Fachdisziplinen zusammen. Das heißt, da sitzen beispielsweise der Chirurg, der Strahlentherapeut, da sitzt der Pathologe, da sitzt der internistische Onkologe, da sitzt der Radiologe, also der diese Bilder befunden hat. Und die sitzen dort alle zusammen und auch mehr. Und die sitzen zusammen und der Hauptbehandler des Patienten stellt den Fall vor, den einzelnen Fall vor. Der wird dort besprochen und dann wird überlegt, was ist für diesen Patienten die besten weiteren diagnostischen Schritte beziehungsweise therapeutischen Schritte im Sinne der Behandlung. Und was man im Tumorboard bekommt, das ist das Schöne als Patient sozusagen. Wenn ich zu einem Arzt gehe und denke mir, naja, was der jetzt sagt, ich weiß nicht so recht, ich gehe jetzt zu einem zweiten Arzt, hole mir eine Zweitmeinung ein. In einem Tumorboard sitzen mindestens 5 Fachexperten, sondern in der Regel 10 und mehr Fachexperten zusammen. Man bekommt also in einem Tumorboard-Beschluss eine Meinung, einen zusammengefassten Beschluss von 10 oder mehr Fachexperten. Also da ist das Thema Zweitmeinung, hat sich schon erledigt, weil so viele Experten dort sitzen, die gemeinsam überlegen, was ist denn sinnvoll. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass jedes Tumorboard beim gleichen Patienten zum gleichen Beschluss kommen würde. Das muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, weil Medizin ist nicht schwarz-weiß.
Ja, und das Thema Krebs ist einfach so komplex geworden, oder? Genau. Mit der personalisierten Medizin.
Genau. Und dass man einfach sagen muss, trotzdem ist es schon mal so, ein Tumorboard-Beschluss ist in aller Regel ein sehr, sehr gute Meinungsbildung von verschiedenen Fachdisziplinen auf die Erkrankung des einzelnen Patienten. Und da kann man sich als Patient auch wirklich ein Stück drauf verlassen, dass das wirklich eine hohe Qualität hat.
Ja.
Natürlich darf man auch die Dinge hinterfragen. In einem Tumorboard-Beschluss wird immer die für den einzelnen Patienten beste Therapieoption sozusagen festgehalten. Aber wenn dann es Gründe gibt, weshalb der Patient möchte keine Chemotherapie, dann wird sozusagen immer auch eine Alternative genannt.
Ja, das macht absolut Sinn. Gibt es ein Recht auf Nichtwissen?
Definitiv. Jeder Patient hat das Recht auf Nichtwissen. Aber wenn es um Entscheidungen geht, die ich nicht für ihn fällen kann, hat er zumindest ein gewisses Maß an Informationen anzunehmen, um zu der Entscheidung beizutragen.
Wir waren jetzt sehr stark in diesem erstdiagnostizierten Setting. Für mein Gefühl wird es ja wirklich relevant, wenn man in ein chronisches, also in ein metastasiertes Setting reingeht, weil da werden die Leute therapiemüde. Da sind sie typischerweise auch eher müde, um Entscheidungen zu treffen. Und da werden aber die Entscheidungen, also wichtiger wahrscheinlich, gleich wichtig, anders. Öfter.
Also ich kann dem, was du wahrnimmst, ist, glaube ich, und da gebe ich dir recht, je weiter es in Richtung einer fortgeschrittenen Krebserkrankung geht, je größer der Anteil dessen ist, wo auch Palliativmedizin eine Bedeutung hat, da kommt ganz stark auch von Seiten der Palliativmediziner, und das ist auch das, was sie letztlich der Onkologie ganz massiv und den behandelnden Ärzten beigebracht haben, diese Zeit im Shared Decision Prozess sozusagen sich die zu nehmen, hat immer größeren Stellenwert. Und diese Zeit, die es dafür braucht, glaube ich aber nicht, ganz ehrlich, dass man das nicht auch in der kurativen Situation am Anfang braucht. Nur ist das halt ganz an den Anfang gestellt. Und da brauche ich einmal diese Zeit, diese Entscheidung zu fällen. Und ich erlebe das immer wieder, dass Patienten sozusagen aufgeklärt werden, sagt, ja, die Leitlinie sagt, sie müssen jetzt eine Chemotherapie machen. Ja, und sie haben gar keine Wahl, die nicht zu machen. Und das ist ein Fehler. Leitlinie ist schon wichtig und ist gut, weil die natürlich auch auf einer Evidenz basiert, wo sich viele Experten überlegt haben, was macht denn Sinn. Aber de facto ist das ja so, wenn man ganz ehrlich ist, dass bei den meisten kurativen Therapien in der medikamentösen Tumortherapie, sei es Chemo, was auch immer dort gegeben wird, der Nutzen zwischen 5% und 10% ist. Soll heißen, 90-95% profitieren gar nicht von der Maßnahme. Mhm. Ja, der Nutzen ist sehr, sehr gering. Und das dem Patienten zu vermitteln, finde ich schon wichtig. Wenn ein Patient eine Chemotherapie bekommt, er ist Musiker, er bekommt vielleicht die Standard-Chemotherapie mit einem Platin, weil das vielleicht die beste Therapie ist, und er hat dann hinterher diese Schädigung der Nervenenden, diese sogenannte Neuropathie, wo er dann das Instrument nicht mehr spürt, der wird mich verfluchen. Mhm. Ja, für 5% besseres Überleben, ja, der vielleicht sowieso geheilt gewesen wäre, ja, dem ich nur geschadet habe. Das heißt, in meinen Augen ist genauso bei der kurativen Situation ein ganz massiver Teil Shared Decision notwendig, aber der ist in Wirklichkeit nur praktisch einmal notwendig, wenn es dahinterher normal läuft. Ja. Wenn irgendeine Nebenwirkung auftreten, brauche ich aber das genauso wieder, diesen Prozess. In Wirklichkeit bei jeder Therapie, großen Therapieentscheidung, brauche ich diesen Prozess. Und in der palliativen Situation gegen Lebensende, wenn Krebserkrankung nicht heilbar ist, brauche ich das natürlich auch. Da kommen auch viele andere Fragen vielleicht auf, die am Anfang gar nicht so im Raum standen. Wie werde ich sterben? Werde ich zu Hause sterben? Will ich zu Hause sterben? Ist mein Setup zu Hause so? Wie wird das mit Schmerzen sein? Wer wird dann da sein? Da sind ja dann viele, viele, viele Fragen. Aber ich glaube eher, dass, wenn wir von Shared Decision reden, wir das genauso am Anfang der Krebserkrankung brauchen, wie in der fortgeschrittenen Situation Richtung Lebensende. Also ja, deswegen kann ich da nicht zustimmen, dass das sozusagen etwas ist, was erst hinten eine größere Bedeutung hat.
Nein, das war so nicht gemeint. Wir predigen ja genau das Gegenteil. Also bitte, Shared Decision ist immer und überall total wichtig. Mir kommt es nur deswegen, insofern ist die Brisanz höher, weil ich glaube, dass da einfach diese schwerwiegenden Entscheidungen öfters getroffen werden müssen und engmaschiger daherkommen. Weil Therapiedauer versus Lebensqualität, da gibt's einfach öfters was zu entscheiden. Und deswegen meinte ich, da kriegt das Thema einfach eine andere Dimension. Weil am Anfang muss ich einmal eine große Therapieentscheidung treffen und dann habe ich ein paar Fragen. Mhm. Und die sind aber dann nicht mehr so mächtig. Aber im metastasierten Setting erscheint es mir dann schon oft. Da kommen einfach immer wieder so massive Situationen daher.
Sie kommen immer wieder. Das ist der Punkt, den du sagst. Sie kommen öfter. Mhm. Und das macht es, aber per se ist es nicht anders.
Es wiederholt sich einfach, ja. Mhm. Ansgar, wie klärst du Patienten und Patientinnen auf?
Das, was ich versuche ihnen zu vermitteln, wie hoch ist der Nutzen, aber auch der Schaden einer Therapie. Das ist für mich so ganz wichtig, dass Patienten das begreifen, dass das nicht immer nur Nutzen hat, was wir machen, sondern dass nur wenige Patienten letztlich davon profitieren von einer Maßnahme und dass ich eventuell auch ein Patient bin, der hat gar keinen Nutzen und hat nur Schaden von einer Therapie. Ja. Das wissen wir halt vorher nicht. Es wäre natürlich sehr einfach, wenn wir wüssten, welcher Patient hat den Nutzen, welcher nicht. In der Medizin ist das so, in der Onkologie, dass man ehrlicherweise sagen muss, dass etwa die Grenze, wo man keine Chemotherapie beispielsweise empfiehlt, in einer kurativen, also in einer heilbaren Situation. Ja. Das ist ja oftmals so bei den soliden Tumoren, dass der Tumor schon herausoperiert worden ist. Und dann ist die Entscheidung, brauche ich jetzt noch eine Chemotherapie oder nicht? Mhm. Und sozusagen das, was man einfach nur sagen kann, ist, in so einer Situation ist der Tumor ja nicht mehr da. Ich kann ja gar nicht sehen, ob der Tumor auf die Chemotherapie anspricht oder ob im Körper irgendwo noch kleine Tumorzellen sind oder nicht. Da können wir jetzt nur aufgrund der klinischen Studien, die in der Vergangenheit durchgeführt worden sind und die auch laufend durchgeführt werden, letztlich zu einer Aussage kommen, wie viel Prozent Patienten von einer Maßnahme profitieren. Mhm. Das heißt, wir tun uns in Österreich deswegen schwer mit den Prozentzahlen, weil wir mathematisch nicht sehr begabt sind und weil wir in Wirklichkeit Mathematik nicht verstehen wollen. Ja, das fängt schon in der Schule an und das zieht sich aber dort hinein. Aber dort wird auf einmal abverlangt, dass ich das verstehen muss. So, wenn wir uns jetzt den durchschnittlichen Nutzen von Chemotherapie in einer kurativen Situation anschauen, ist das ja so, dass ein Teil der Patienten durch die Operation sowieso geheilt ist. Mhm. Ein Teil wird die Erkrankung trotz Chemotherapie zurückkommen und nur ein kleinerer Teil hat einen Nutzen dadurch, dass sozusagen Tumorzellen, die noch im Körper sind, durch die Chemotherapie so vernichtet werden, dass die Erkrankung nicht zurückkommt. Mhm. Und der Nutzen ist so, dass man sagen muss, das liegt zwischen die Grenze, wo wir keine Therapie mehr empfehlen, so bei zwischen 3 und 5%, zwischen 3 und 5%. Das bedeutet, nur einer von 33 Patienten hat letztlich einen Nutzen, dass er überlebt. Aber ich sage immer, wir haben nur ein Leben. Okay, das ist sozusagen das, was man ehrlich sagen muss. Und dann muss man natürlich die Nebenwirkungen der Therapie sehen. Sind da welche Dauerschäden sozusagen sind durch Chemotherapie, sind die nur vorübergehend? Und wenn ich das jetzt wirklich so sage, wenn du mich fragst, ja, ich bespreche mit meinen Patienten das, was die Ergebnisse in der Studie waren. Ich versuche ihnen plastisch zu vermitteln, wie viele Patienten ich behandeln muss, wenn ich 100 Patienten habe, wie viele von diesen 100 Patienten einen Nutzen haben.
Ja.
Und ich finde das schon wichtig für die Entscheidung des Patienten, dass er versteht, auf der einen Seite Leben ist kostbar, aber es gibt auch eine Grenze, wo die Wahrscheinlichkeit eines Nutzens so gering wird, dass man sagen muss, nein, da machen wir keine Therapie mehr.
Ja.
Und ich finde das einfach nur fair. Wenn der Patient das nicht hören will und sagt, Herr Doktor, ich glaube Ihnen, wenn Sie das als Standard immer machen, dann muss ich das auch nicht erklären. Aber wenn der Patient sozusagen sagt, ich möchte mal wissen, wie das ist, wie hoch ist denn meine Chance, dass ich einen Nutzen habe, dann gehört das definitiv zu einer Aufklärung dazu, ihm zu vermitteln, weil er dann auch weiß, sozusagen, worauf lässt er sich ein. Hat wieder für mich mit letztlich Adhärenz zu tun, dass der Patient sagt, ja, ich habe begriffen, vielleicht habe ich keinen Nutzen davon, von dieser Therapie, aber vielleicht bin ich auch derjenige, der den Nutzen hat und ich möchte das machen, weil ich das für mich das mehr Sicherheit gibt, weil ich mir sonst vorwerfe im Rahmen eines Rückfalls, ich habe nicht alles dafür getan.
Das war tatsächlich das, was mich getrieben hat. Wortwörtlich. Genauso. Ich hätte wirklich bereut, wenn ich nicht alles dafür getan hätte, um gesund werden zu können.
Und trotzdem muss es die Grenze geben, wo man auch für sich entscheidet, da will ich nicht. Da ist mir der Nutzen zu gering.
Ja, absolut. Und ich kann mich erinnern, jetzt wo du sagst, ich kann mich erinnern, man hat mir damals auch mitgeteilt, wie viel Chance man mir jetzt zusätzlich gibt, wenn ich diese und jene Medikation bekomme. Also das ist schon also erschreckend.
Es ist erschreckend gering, das wolltest du sagen, du hast es nicht hinzugefügt. Das darf man ehrlich sagen, dass der Nutzen viel kleiner erscheint, wenn man das so hört.
Ja.
Man denkt sich, das ist aber wenig. Aber wie gesagt, nochmal, wenn, sage ich jetzt mal, 10 Patienten von 100 Patienten und ich muss alle 100 behandeln, 90 werden umsonst behandelt, aber wenn 10 Patienten von den 100 zusätzlich geheilt werden, die sonst nicht geheilt werden können, dann ist das letztlich viel.
Ja, ja,
also das heißt, man darf sich nicht erschrecken vor diesen Zahlen, aber ich finde, man muss sie wissen. Man muss sich wissen, worauf lässt man sich ein. Und das war das, was du eben gesagt hast, ich habe auch ein Recht auf Nichtwissen. Sozusagen, das ergibt sich im Gespräch auch. Mhm. Will der Patient, wie viel will er wissen? Und ich finde, man kann ja auch als Arzt ohne Probleme Ärztin sagen, schauen Sie, die Ergebnisse aus den Studien zeigen, dass nicht alle Patienten profitieren. Ich würde Ihnen das gerne noch näher erklären, wenn Sie das wissen möchten. Prinzipiell ändert das aber nichts an der Entscheidung, dass wir Ihnen hier gemeinsam aus dem Tumorboard heraus die Therapie empfehlen würden. Dann kann der Patient entscheiden, er möchte noch mehr dazu wissen oder nicht. Mhm. Also ich glaube, es ist immer das Recht auf Nichtwissen da. Aber ich finde, vielen Patienten heutzutage hilft das Verständnis, letztlich sich besser einzulassen auf Therapie.
Ja. Und ich meine, es gibt ja sogar ganz tolle Studien dazu, dass was auch Therapietreue, du hast das eh schon mehrfach erwähnt jetzt, anbelangt, dass man einfach, macht auch total Sinn, weil wenn man versteht, was mit einem passiert und warum es mit einem passiert, dann kann man da auch viel eher dranbleiben, weil und auch jetzt die Medikamente zur richtigen Zeit nehmen oder tatsächlich auch Behandlungsfehler vorwegnehmen. Also ich kann, und ich behaupte, ich habe eine sehr tolle Betreuung gehabt, aber in einem klinischen Alltag ist es halt so, dass man verschiedene Personen sieht und die sehen halt diese Notizen von einem selbst halt auch nur ganz eine kurze Zeit. Und ich habe selber in einem längerfristigen Prozess kommen, einfach kommt man an Punkte, wo Fehler passieren könnten. Und ich habe selber erfahren, dass es ganz gut ist, wenn man Bescheid weiß, was mit einem passieren soll.
Du sprichst noch einen ganz wichtigen Punkt an. Und ich rede jetzt gegen den Krankenhausalltag. Insofern, als dass ich glaube, und da sind wir alle von überzeugt und auch die Ärzte sind davon überzeugt, dass Konstanz in der Betreuung etwas Wichtiges ist. Wenn ich diese Konstanz nicht habe, ermuntere ich alle Patienten immer wieder zu sagen, wenn ich jetzt einen anderen Arzt vor mir sitzen habe, eine andere Ärztin, dann trotzdem dem Arzt abzuverlangen, zuzuhören, wo man gerade steht. Also auch das, was in Vergangenheit war. Da muss ich mir auch als Patient den Mut und die Zeit nehmen, zu sagen, lieber Doktor, es ist mir jetzt wichtig, dass Sie begreifen, was war denn zuletzt, wie habe ich das wahrgenommen und wo stehe ich gerade? Mhm. Und dass man wirklich das wirklich versucht zu vermitteln, wenn jetzt mal jemand Neues da ist, dass man dann auch dann mehr Zeit braucht. Ja? Und diese Zeit muss dann auch drin sein. Das muss man sich als Patient, muss man dann auch einfordern.
Du, wo sind denn die Grenzen und die größten Herausforderungen in der Shared Decision?
Also ich formuliere das jetzt mal wirklich ganz konkret an mir. Okay. Ja. Ich habe vor etwa einem Jahr die Chance gehabt, einen Trainerlehrgang für Kommunikation zu besuchen. Ich habe vorher immer gedacht, dass ich gut kommuniziere. Und ich habe gelernt, wie schlecht ich kommuniziere. Mhm. Und ich glaube, dass schon die größte Herausforderung, neben dem, dass der Patient sich den Mut nimmt zu fragen und so weiter, die größte Herausforderung ist in Wirklichkeit, dass wir das kommunikative Niveau in Österreich oder im deutschsprachigen Raum sozusagen anheben und es einfordern in meinen Augen, dass Kommunikation Teil von Aus- und Weiterbildung im Spital, aber auch in der Praxis, egal wo, dazugehört. Mhm. Also ich glaube, und das gilt natürlich egal für auch für andere Bereiche, nur ist es, denke ich mal, in der Onkologie, in anderen Bereichen der Medizin sehr essentiell oder sehr existenziell. Und da sollte das Niveau noch mal viel höher sein, vielleicht als, sage ich mal, die Kommunikation mit meinem Busfahrer in dem Bus, wo ich gerade einsteige und jetzt ein Ticket ziehen möchte. Wobei, ist auch gute Kommunikation wichtig.
Kann eine schöne oder schlechte Erfahrung werden.
Genau. Und aber in dem anderen Bereich ist es vielleicht noch wichtiger. Und wenn du mich also fragst, wo sind die Grenzen, dann glaube ich, dass momentan die Grenzen die schlechte Kommunikation sind. Mhm. Und wenn wir daran arbeiten miteinander, alle zusammen, dann glaube ich, könnten wir zu einem besseren Shared Decision Making kommen. Es ist gut, dass ich im Studium schon davon höre oder in der Pflegeausbildung davon höre. Aber ich glaube, dass die Praxis und die Selbsterfahrung und die kontinuierliche Selbsterfahrung und Reflexion und auch Außenwahrnehmung ist, glaube ich, etwas ganz Entscheidendes. Mhm. Und das fehlt in meinen Augen. Das heißt, der Arzt in Ausbildung, der Facharzt, der Primar einer Abteilung, all diese müssten sich letztlich so einer Kommunikationsaus- und Weiterbildung unterwerfen, sage ich jetzt mal. Es muss an der Abteilung Kommunikationskultur entwickelt werden. Mhm. Ich kenne im Moment kein Spital, was systematisch Kommunikationskultur im Spital fördert. Ja,
also da braucht es definitiv mehr Ressourcen. Wie sieht es dann aus mit Orientierungshilfen im direkten Gespräch? Denkst du, gibt es da ausreichend Unterlagen für Ärztinnen und Ärzte, dass zum Beispiel alle wichtigen Fragen einmal angesprochen werden? Mhm. Wir wiederum machen ja etwas, das nennt sich Decision Aids, also Orientierungshilfen für Patientinnen und Patienten, dass die wiederum die Patientinnenbeteiligung, die wir uns von ihnen ja wünschen, in diesen Gesprächen besser wahrnehmen können.
Ja. Sag ich mal. Also ich glaube, dass die Ärzte jetzt erstmal prinzipiell und Ärztinnen sich bemühen, die wichtigen Dinge sozusagen zu vermitteln, die auftreten können. Mhm. Seltene Dinge werden vielleicht erwähnt, wenn sie sehr schwer auftreten können. Aber das ist natürlich eine Flut von Informationen. Ich meine, dass alle, die mit Krebserkrankung als Patient im Laufe der Zeit diese Erfahrung gesammelt haben, wissen, wie komplex das ist. Und das zu vermitteln, ist extrem schwer. Und sich nur zu fokussieren auf die häufigen Dinge ist auch nicht adäquat. Aber die seltenen Dinge, die wichtig sind, muss man auch erwähnen. Es ist die Flut der Dinge, die zu viel ist. Und insofern glaube ich, dass es wichtig ist, dass in Österreich, es gibt ja viele Initiativen, sei es von der Krebshilfe die Broschüren, sei es von der Deutschen Krebsinformationsdienst Broschüren, dass man in Wirklichkeit versuchen müsste, daran in Österreich auch noch weiter zu arbeiten, auch mit dem Tool einfache Sprache für manche Patienten, tatsächlich Informationsbereitstellung zu machen, wo der Patient nochmal zu Hause in Ruhe reflektieren kann über die Dinge, die besprochen worden sind, dass der Arzt auch anhand des Informationsmaterials zeigt, ich habe mit dir jetzt das besprochen, aber hier gibt's noch Dinge, die kannst du mal lesen, die sind extra wichtig und wenn du dazu Fragen hast, beim nächsten Mal stehe ich für dich da und werde dir das beantworten. Ich glaube, dass wir uns da noch verbessern können, ja. Dass wir noch nicht das Optimum erreicht haben.
Ja, da bin ich absolut bei dir. So kam es ja, dass wir mit unseren Checklisten begonnen haben. Also weil wir gesagt haben, es braucht einfach höheres Wissen, es braucht realistischere Erwartungshaltungen, es braucht auch weniger Entscheidungskonflikte. Also weil wenig Wissen führt automatisch zu einem Entscheidungskonflikt. Mhm.
Also ich kann vielleicht von einem Projekt erzählen, was wir mit 2023 im Tumorzentrum Oberösterreich umsetzen werden. Wir arbeiten dort zusammen mit einem Softwarehersteller, wo der Patient ein Portal bekommt, was auf seine Krebserkrankung zugeschnitten ist. Das heißt, er hat eine chronisch-lymphatische Leukämie und er loggt sich ein, kriegt er Informationen zu seiner Erkrankung. Und dort werden auch Informationen wie, was weiß ich, vielleicht ein Themenabend, ein Webinar für Patienten, was in Deutschland angekündigt wird, wo man aber auch als Österreicher daran teilnehmen kann. Mhm. Wir stellen also dann ganz gezielt zu der Erkrankung Informationen zusammen, die auf diesen Patienten sozusagen passen, auch mit aktuellen News. Und gleichzeitig werden wir dort diese sogenannten Patient Reported Outcome vom Patienten erfragen, die dann ins Spital übermittelt werden und wo man dann reagieren kann.
Entsprechend. Tolles Projekt.
Und dieses Projekt machen wir flächendeckend für alle Spitäler des Tumorzentrums Oberösterreich. Und ich glaube, dass das ja eine gute Sache ist. Aber das ist das, was ich meinte mit der Bereitstellung von Informationen. Wir versuchen dort digital die Informationen bereitzustellen und der Patient hat die Chance, zu Hause dann selber nochmal nachzulesen, sich zu informieren und das Ganze nicht nur in einer sehr allgemeinen Art, sondern runtergebrochen auf die Angebote, die es dann auch vor Ort in dem Falle, er lebt in Oberösterreich, sozusagen dann dort gibt.
Ja.
Neben den Informationen, dass es vielleicht in Wien eine Patientenveranstaltung gibt oder ein Webinar gibt.
Ja, super. Angehörige sind ja oft einmal ähnlich betroffen wie Patientinnen und Erkrankte, also einfach Erkrankte selber. Sie haben einen wichtigen Anteil in dieser Shared Decision, weil die müssen ja diese Entscheidungen mittragen zu Hause. Wie kann man die bestenfalls in der Shared Decision mit einbeziehen?
Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, das ist der sogenannte Caregiver. Wir wissen, dass Männer, die verheiratet sind, länger leben. Hat nur damit zu tun, sagen wir es mal so, dass die Frau sich ein bisschen besser um den Mann kümmert. So. Und wir erleben das in manchen Bereichen der Onkologie ganz extrem. Ganz extrem ist das beispielsweise bei der Stammzelltransplantation. Mhm. Der Patient ist definitiv, vor allen Dingen, wenn es zu Komplikationen kommt, mit dem ganzen Setup zu Hause, Medikamente und was auch immer alles überfordert. Und da braucht es einen Angehörigen, der sozusagen Verantwortung übernimmt. In Amerika, in Seattle beispielsweise, ist das so, dass diese Angehörigen vorher speziell geschult werden. Die haben ein eigenes Schulungsprogramm. Es wird niemand transplantiert, der nicht so einen Caregiver hat, also der so einen Angehörigen hat. Und wenn er keinen Angehörigen hat, wird ein gesetzlich Vertreter sozusagen eingesetzt dafür, der das übernimmt. Das zeigt auf dem Niveau, wo man hin muss. Das gilt natürlich nicht für jede Erkrankung, sondern das muss man ein bisschen differenziert natürlich sehen. weil Stammzelltransplantation ist das Ende der maximalen Belastung, die jemand sozusagen aushalten muss, wenn er dort Patient ist.
Ja.
Aber das gilt natürlich vorher auch, sozusagen Angehörige in den Prozess zu involvieren, ist ganz, ganz wichtig, damit sie auch diese Entscheidung mittragen können. Was trotzdem wichtig ist, versucht das immer zu differenzieren. Oftmals hat man einen älteren Patienten vor sich sitzen und dann erlebe ich manchmal, dass der Arzt mit dem Angehörigen redet, mit der Tochter oder dem Sohn und gar nicht mit dem Patienten. Mhm. Das sind so Dinge, die ich gar nicht sozusagen mag, sozusagen, sondern es geht um den Patienten, aber man muss dann auch die Perspektive wechseln und dann auch zum Patienten sich wenden und dann auch mit dem Patienten darüber reden und seine Fragen letztlich beantworten und sich auch vergewissern, dass sozusagen, wenn Nebenwirkungen auftreten, die dann auch gemeinsam bewältigt werden können in dem Setup, in dem die Patienten leben. Das kann sein ein Stoma, was ein Patient braucht mit einem Darmkrebs. Das ist ja gar nicht so einfach, das zu handeln. Und dann ist die Frage, ist zu Hause jemand da, der da unterstützen kann und der sozusagen helfen kann. Und das kann man nicht unbedingt jedem abverlangen. Das heißt, das sind Entscheidungen im Vorfeld der Therapie, die man mit Angehörigen fällen muss. Das, was ich immer wichtig empfinde, ist, man erlebt ganz häufig, dass nicht nur die Erwartung, sondern das, wo der Patient gerade steht mit seiner Erkrankung und wie der Angehörige auf diese Erkrankung und auf den Patienten blickt, ganz unterschiedlich sind. Das heißt, ich finde diese wiederholten Gespräche mit der Vertrauensperson insofern wichtig, um wieder mal eine gemeinsame Ebene zu finden, wo steht man. Und auch in diesem Rahmen von diesem Arztgespräch dann zu ermöglichen, dass hinterher Patient und Angehöriger sich darüber austauschen können und diese gemeinsame Ebene dann auch wieder finden können. Ein Beispiel dafür, sozusagen, wie unterschiedlich das sein kann, war tatsächlich ein guter Freund von mir, der an Speiseröhrenkrebs gestorben ist. Da war das so, dass er die nächste Tour noch geplant hat, die er mit seiner Frau machen möchte, eine Huntington-Route sozusagen oben mit dem Schiff. Und sie hat in dem Moment, saß am Computer nebenan, also direkt daneben, und hat den Treppenlift bestellt, weil er nicht mehr hinaufgehen konnte, praktisch in den ersten Stock. Mhm. Und sie haben dann darüber gesprochen, haben dann gelacht, haben dann wieder einen Weg gefunden, damit umzugehen. Und für den einen war das eine wichtig und für den anderen war das andere wichtig in dem Moment. Aber diese Gespräche finde ich etwas ganz, ganz Wichtiges, dass Patient und Angehörige das immer wieder führen und dass Ärzte, Pflegefachkräfte immer wieder ermuntern, diese Ebene zu suchen und auch die Unterschiedlichkeit der Sichtweise auf die Erkrankung zu akzeptieren.
Was ist denn, wenn Angehörige Therapieentscheidungen nicht mittragen? Kommt ja vor, oder?
Ich erlebe es im Alltag relativ wenig, muss ich sagen. Ja, schön. Wenn man vermittelt, dass es hier um den Patienten geht. Mhm. Und das akzeptieren dann auch Angehörige, dass es in dem Moment nicht um sie selber geht.
Ja.
Ich glaube, dass viele dieses Nicht-Mittragen-Könnens darauf beruhen, dass sozusagen nicht klar gewesen ist, dass es tatsächlich die bewusste Entscheidung des Patienten war, ich möchte diese Therapie haben. Wenn diese Akzeptanz da ist, das war die bewusste Entscheidung, dann ist die Frage nicht mehr.
Ja.
Ich erlebe, dass eher diese Diskrepanz zwischen Erwartungshaltung oft im Bereich der, sage ich jetzt mal, komplementären alternativmedizinischen Therapie, zusätzlichen Therapie, da ist das sozusagen ein großes Thema. Aber auch da gilt für mich, was willst du als Patient und nicht, was willst du als Tochter, Sohn oder wer auch immer du bist. Und auch da kann man genau das Gleiche machen, zu sagen, lieber Patient, wenn das für dich wichtig ist, das zu tun, dann ist das ja völlig okay. Aber du brauchst es nicht zuliebe deiner Tochter oder deines Sohnes zu machen. Mhm. Und wenn das klar ist, dann ist es oftmals so, dass dann diese Wege und auch der Wunsch des Patienten letztlich akzeptiert wird.
Mhm. Ich habe jetzt deswegen so stark nach diesen Angehörigen gefragt, weil bei mir zu Beginn, sage ich ja ganz offen und ehrlich, wie ich diagnostiziert wurde, und ich behaupte jetzt einmal, ich wünsche es mir von mir selber, dass es nicht eine intellektuelle Fähigkeit war, die mir in dem Moment gefehlt hat, sondern ich habe einfach genau nur verstanden, okay, offensichtlich hat jemand, den ich kenne, Krebs, weil das war, das hat echt dauert, dass das einsickert. Beistrich, aber das, was nach diesem Beistrich kam, das habe ich dann schon immer verstanden, weil ich war so beschäftigt mit diesem Hauptsatz, dass ich nicht fähig war, noch mehr zuzuhören. Und ich war aber eine Patientin, die sehr wohl Entscheidungen selber fällen wollte. Und alles nachher wurde daheim besprochen, nachgewassert und dann auch de facto entschieden. Das heißt, ich habe da einfach einen Sparringpartner dazu gebraucht. Und deswegen habe ich jetzt so nach diesen Angehörigen gefragt, weil vielleicht bin ich da Ausnahme, glaube ich aber nicht. Ohne die geht es fast nicht. Also man versteht es zu wenig.
Also ich teile das. Der Sparringpartner muss sich nur seiner Rolle bewusst sein.
Ja, verstehe.
So wie der Arzt sozusagen sich seiner Rolle bewusst sein muss, dass es in dem Moment nicht um eine Entscheidung geht, wie er sie gerne für sich hätte,
ja,
muss der Sparringpartner als Vertrauensperson verstehen, dass es nicht um ihn geht, sondern dass er letztlich ein Reflektor sein kann für das, was da gehört worden ist in einem Arztgespräch, dass er den Patienten unterstützt, seinen Weg zu gehen, aber nicht sozusagen, ja, was sozusagen er tun würde in der Situation. Und ich glaube, dass das etwas Wichtiges ist, was nicht jede Vertrauensperson, jeder Angehörige in der Art reflektiert tun kann. Mhm. Das ist schwierig.
Ja, das verstehe ich. Speziell am Ende des Lebens wird das prekär, oder? Also viele hängen ja am Leben, weil sich die Verwandten wünschen, dass sie nur am Leben hängen.
Korrekt. Da ist das sicherlich ein Thema. Aber es ist genauso ein Thema, wie gesagt, zu Beginn einer kurativen Situation, ja, wo vielleicht der Mehrwert einer Therapie nicht so groß ist und der Patient das eigentlich nicht möchte, aber der Partner, wer immer, drängt und sagt, du musst doch jede Chance nutzen. Ich glaube, dass das da auch eine Rolle spielt. Ich glaube, dass das immer eine Rolle spielt, ja, dieses, okay, Thema. Also ich bin davon überzeugt, Angehörige wollen ja auch irgendwie beitragen, wollen das Beste für den Patienten und sind davon überzeugt, dass sie die Wahrheit gehört haben und verstanden haben und wollen das dann auch letztlich dem Patienten mitgeben. Das fällt dann aber, muss man leider sagen, unter dem Begriff gut gemeint. und das ist nicht immer das Beste.
Was würdest du, und somit kommen wir jetzt mehr oder weniger zu unserer letzten Frage, was würdest du Ärztinnen und Ärzten da draußen gerne mit auf den Weg geben?
Ich würde Ärzten gerne auf den Weg mitgeben, meine Selbsterfahrung, dass Kommunikation etwas ist, was man ständig weiterentwickeln muss, wo es tatsächlich Techniken gibt einer patientenorientierten Gesprächsführung, die wir können sollten, die wir weiterentwickeln sollten, wo man sich fortlaufend weiterbilden soll. Also nicht nur das neueste Medikament, die neueste operative Technik sind wichtig, sondern auch moderne Gesprächskultur tatsächlich in die Arzt-Patienten-Gespräche sozusagen hineinzubinden und diese Techniken auch tatsächlich anzuwenden. Es kostet nicht mehr Zeit, man weiß das heutzutage und da möchte ich die Ärzte zu ermuntern.
Tipptopp. Und jetzt stelle ich dir noch eine zweite Frage. Was würdest du Patientinnen und Patienten gerne mit auf den Weg geben?
Also ich würde ihnen gerne mitgeben, dass sie den Mut haben, zu verstehen, dass jeder Mensch in der Lage ist, für sich Entscheidungen zu fällen. Mhm. Und dass man sich die Zeit nehmen kann für lebenswichtige Entscheidungen, dass man sozusagen sich die Zeit nehmen muss, letztlich so lange zu warten oder sich die Zeit zu nehmen und auch nachfragen muss, bis man für sich eine klare Entscheidung gefällt hat, ich möchte jetzt diese Form von Therapie haben, ja oder nein. Oder ich möchte, dieses ist mein Weg, den möchte ich gehen. Mhm. Und ich kann nur dazu ermuntern, Ärzte so zu verstehen, dass sie in Wirklichkeit gute Übersetzer sind einer sehr komplexen Materie, die nicht einfach ist, die nicht schwarz-weiß ist, die wirklich übersetzt gehört, so dass ich selber eine Entscheidung fällen kann. Aber ich möchte Patienten ermutigen, dahingehend, dass ich davon überzeugt bin, dass jeder diese Entscheidung für sich fällen kann. Mhm. Und wenn das gelingt, wäre es gut.
Ich glaube, ich darf dir jetzt einfach vielen, vielen Dank sagen. Danke, dass du uns da in dein Wissen und in deine Erfahrung so hast einblicken lassen.
Gerne.
Und für die ganzen Fragen, die du beantworten konntest, jetzt haben wir hoffentlich eine Armee an mündigen Patienten und Patientinnen draußen herangezüchtet. Das wäre das Optimalste. Keine Lästigen, wie wir jetzt wissen, sondern mündige.
Genau.
Danke auch an dich da draußen. Schön, dass du uns bis zum Ende des Gespräches gelauscht hast. Und wenn du heute das erste Mal zuhörst, dann sei doch so lieb und abonniere unseren Podcast. So bekommst du immer eine Information, wenn neue Folgen erscheinen. Und wenn du noch mehr zum Thema Leben mit Krebs wissen willst, dann findest du uns auf unserer Webseite www.influcancer.com. Unser Ziel ist es, den emotionalen Umgang mit dem Thema Krebs zu erklären. Deswegen findest du dort viele Inhalte zum Leben mit Krebs. Darüber hinaus gibt es einen großen Bloggerbereich und zahlreiche Patientinnen-Geschichten. Wir sind Kurvenkratzer, wir sind Influcancer, wir sind der Meinung, egal wie du über Krebs sprichst, Hauptsache du tust es. Mein Name ist Martina, ich sage danke für deine Zeit und ich freue mich schon sehr auf die nächste Begegnung. Alles Liebe und bleib gesund.